Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute habe ich als Gast den Josef Oberganschnick dabei. Er ist Börsianer, Finanzexperte und ich spreche mit ihm darüber, wie sich sein Arbeitsleben durch Digitalisierung und durch Online-Arbeiten verändert hat. Hallo Josef, grüß dich.
Ja, hallo lieber Florian.
Jetzt bringe ich zum zweiten Mal etwas im Podcast, fällt mir gerade ein, was ich schon mal sagte. Ich habe irgendwann mal gelesen bei einer sehr bekannten Podcasterin, sie findet es langsam dämlich und peinlich, wenn jeder Podcast mit einem Gast damit beginnt, Mensch, stell dich doch mal meinen Hörerinnen und Hörern vor. Und ich hätte es fast selber schon wieder gesagt, aber letzten Endes, Josef, erzähl mal ein bisschen was über dich.
Das erwischt, lieber Florian. Das ist gar nicht so leicht zu werden. Ich habe gedacht, du kommst mit einer konkreten Frage.
Ja, so ein bisschen eine Einführung ins Thema, wieso du hier bist, sprich, wie auch ein bisschen, wie kamst du hier hin?
Wie komme ich hierher? Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, also um bis in die 1990er Jahre zurückzukehren. Damals habe ich meine Karriere im Finanzbereich begonnen, habe de facto alle Stationen durchlaufen im Finanzbereich, also von einer klassischen kleinen Regionalbank hin bis hin zum Fondsmanagement von großen Aktienportfolios. War 10 Jahre verantwortlich als Chief Investment Officer einer Kapitalanlagegesellschaft für die Verwaltung eines Vermögens einer großen Versicherung. Mhm. Und im Zuge dessen war es auch so, dass ich als Chief Investment Officer im Aushängeschild für diese KG nach außen hin war. Das heißt, alles, was Präsentationen betrifft, alles, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft, aber auch die Kundengespräche. Und im Jahr 2020 habe ich mich mit meinem Partner Kevin selbstständig gemacht, ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir haben uns auch irgendwo dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Und einer unserer Geschäftsthemen ist es eben, dass wir eben diese nachhaltige Finanzbildung in die Breite bringen wollen. Mhm. Und insofern ist uns, also wenn man irgendwas Positives an dem finden kann, am Corona-Thema etwas Positives passiert, dass sich einfach die Art, wie wir miteinander kommunizieren, ja massiv verändert hat. Und zwar insofern verändert hat, dass in der Vergangenheit, also wenn ich gerade an meine Zeit als Fondsmanager zurückdenke, so war, dass man eben zu den einzelnen Terminen für eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht einen halben Tag mit dem Zug oder mit dem Auto oder was auch immer unterwegs war, um bei dem Termin zu sein. Mittlerweile ist es so, dass eben genau diese digitalen Medien, also alles, was irgendwie mit Zoom oder mit MS Teams und wie sie alle heißen, sehr stark in Mode sind und dass Geschäftsbeziehungen zweigleisig funktionieren. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man jemanden persönlich sieht und auch kennt, aber gewisse Themenbereiche werden auch über den digitalen Weg abgegolten. Das ist natürlich extrem positiv in Bezug auf die Effizienz beziehungsweise auch auf die Effektivität dessen, was wir machen. Mhm. Und für uns hat sich damit eine neue Ebene aufgemacht. Und es ist immer öfters der Wunsch an uns herangetragen worden, eben Vorträge eben über diesen digitalen Weg zu halten. Und begonnen haben wir noch, da kann ich mich gut erinnern, also ich glaube, mein erstes Zoom-Meeting müsste ja wahrscheinlich im Jahr 2020 datieren, vielleicht ein Jahr vorher, aber es ist definitiv noch nicht so lange her.
Okay.
Begonnen hat man natürlich mit einem Laptop, das heißt, man wird von unten gefilmt, hat natürlich kein Mikro und gar nichts und ja, irgendwie schaut es halt semi-professionell aus, also gerade für so ein junges Unternehmen. Und nachdem wir in unserer Beratung auch das Thema Nachhaltigkeit schulen wollen und da teilweise ein Auditorium von mehr als 100 Leuten haben, macht es halt keinen schlanken Fuß, wenn man da irgendwo den Laptop, das Bild von unten nach oben sieht, dann quasi die eigene Nasenhaare filmt, das Mikro, die Tonqualität her schlecht ist und irgendwie wirkt das halt einfach nicht professionell, wenn man das dann auch zu Hause in der Küche filmt. Und ja, wir haben dann lang überlegt, wie können wir das jetzt professionalisieren, beziehungsweise wie können wir das Ganze aufsetzen und sind dann eben über Umwege auf den Namen Florian Kübser gestoßen, ohne dich eben vorher namentlich zu kennen. Und ja, es war insofern interessant. Wir kommen jetzt aus Österreich. Also das muss man ja noch dazu sagen, wir sind ja wahrscheinlich jetzt knapp 1000 Kilometer räumlich zumindest voneinander getrennt.
Genau, so 1100 glaube ich, ja.
1100 sogar, danke, du weißt das, du bist es ja wirklich schon zu uns gefahren. Und wir haben halt bei uns überlegt, ja, wir suchen jemanden vor Ort, jemanden Lokalen, muss aber gestehen, wir haben da niemanden gefunden, der ansatzweise eben das in dieser Qualität liefern kann. Und ja, wie gesagt, die ersten Gespräche haben sofort gefruchtet, das hat gepasst, auch von der Chemie her zu dir. Was mich mir von deinem Geschäftsmodell extrem fasziniert hat, so im Nachgang war es, wir haben ja das mehr oder weniger mal so grob geplant und du hast uns eine riesen Einkaufsliste geschickt mit, ich weiß nicht, gefühlt 100 Titeln drauf, was wir alles brauchen. Also du brauchst dieses Kabel und jene Kamera und diesen Theatervorhang, was wir hier drinnen haben und ich weiß nicht was alles. Also auf alle Fälle eine unzählige Liste. Und nachdem wir die Liste gesehen haben, war es relativ klar, wir brauchen den Mann. Also wie gesagt, wenn wir das selber aufbauen würden, hätten wir vielleicht die Liste von irgendwo her bekommen können, aber wir hätten es in 1000 Jahren nicht zusammengebracht. Also wäre das Equipment alt, die Technologie veraltet, da wären wir wahrscheinlich schon mit Meta-Brillen oder sonstiges unterwegs. Aber auf alle Fälle, das hätten wir nie hingebracht. Und dann ist es eben weitergegangen, dass wir eben das Ganze strukturiert haben. Du das eben von uns virtuell eben in unserem Studio, also wir haben so einen großen Studioraum, mehr oder weniger mal betrachtet hast, die Gedanken gemacht hast und mit deiner wertgeschätzten Frau dann einmal die große Reise ins ferne, ferne Österreich angetreten bist, um bei uns dann in so einem Zwei-Tages-Workshop, kann man es fast nicht sagen, gearbeitet hast eigentlich nur du, aber wir waren zumindest körperlich anwesend, das bei uns auf professionelle Beine gestellt hast.
Ja.
Und so sind wir quasi von den 90er Jahren zu dir gekommen.
Sehr schön. Ja, danke für die Blumen, sage ich schon mal. Ich fand es auch total spannend. Vielleicht zum Hintergrund, meine Frau ist ja nicht zum Spaß mitgefahren. Sie ist ja bei uns die Expertin für Bild und für Ästhetik. Deshalb fand ich es auch total, sowieso die Zeit fand ich ganz toll bei euch. Also war ja auch über jegliche normale Arbeitszeiten hinaus, was wir gemacht haben, weil wir uns echt so toll verstanden haben. Und fand ich dann auch witzig, als dann Joanna anfing, ja, Jungs, ihr könnt nicht den Hintergrund der Wand jetzt so weiß lassen. Kevin, du fährst jetzt mal in den Baumarkt oder ich weiß nicht, ob du es dann warst.
Hol mal drauf.
Kevin, der ist doch da auch in den Baumarkt gefahren. Hol mal weiße Farbe, hol mal ein Bücherregal, hol mal, jetzt gehen wir noch mal in die Gärtnerei und holen Pflanzen. Das ist genau, so ihr Thema. Und da bin ich immer glücklich, dass sie dabei ist und auch bei der ganzen Kamera und Lichteinstellung. Deshalb sind wir da immer zusammen unterwegs, zumindest bei, ich sag's mal, überschaubaren Projekten wie bei euch. Das haben wir ja insofern ganz gut lösen können, weil ihr die Sachen bestellt habt. Was anderes wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, allein schon aus Garantiegründen. Also fand ich super angenehm und wir haben ja danach, das war ja letztes Jahr 2021, ich glaube Anfang August waren wir bei euch, und danach haben wir schon mal Kontakt gehabt, ein paar Mal.
Absolut.
Immer wieder so eine Fernwartungsgeschichten oder andere Fragen. Aber wo wir nie drüber gesprochen haben, und deshalb fand ich das jetzt super spannend, dass wir uns mal zu einem Podcast treffen, ist so, welche Erfahrungen habt ihr jetzt gemacht und wie häufig nutzt ihr jetzt euer Studio im täglichen Arbeiten?
Puh, das ist eine interessante Frage. Jetzt kann ich, wie gesagt, aus der Hüfte schießen. Das mit den Erfahrungswerten kann ich relativ leicht beantworten. Also wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht und fühlen uns in dem Studio wohl. Das Handling ist einfach. Also ich bin jetzt sicher nicht dieser überdrüber Tech-Nerd, der sich mit dem auskennt, aber du hast das auch schön beschriftet. Also wenn ich da schaue bei mir mit dem Atem, mit wie nennen Sie diese?
Beschriftungsbänder.
Beschriftungsbänder, danke. Das deutsche Wort hat mir gefehlt. Beschriftungsbänder, so dass man das auch absolut versteht und eben einsetzen kann. Also Einsatz ist einmal definitiv gut und kein Thema. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist auch die Vernetzung mit unseren anderen Geräten. Also sei das das MacBook oder eben das iPad, dass man eben dementsprechend auch zwischen den einzelnen Bildschirmen beziehungsweise Frequenzen hin und her schalten kann. Von der Tonqualität her ist es aus meiner Sicht, glaube ich, das A und O. Das heißt, ein gutes Bild bekommt man wahrscheinlich, ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als Experte als ich, aber gefühltmäßig leichter zustande als einen guten Ton. Mhm. Und diese Resonanz oder dieses Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass wir vor allem von der Tonseite her sehr, sehr überzeugend rüberkommen. Mhm. Und jene, die uns halt das erste Mal sehen, ist halt im Regelfall so ein klassischer Wow-Effekt. So, wow, was seid ihr jetzt in einem professionellen Fernseh- oder Radiostudio? Allein wenn man da die großen Mikrofone beziehungsweise die Dinger sieht, also das kommt an und für sich schon gut aus. Das heißt, in Bezug auf das Branding beziehungsweise von der Qualität her hat uns das sicher auf eine andere Ebene gehoben. Und verwenden tun wir es im Regelfall, also einerseits für Vorträge, beziehungsweise auch für klassische Präsentationen in Kundengesprächen. Und ich würde jetzt einmal sagen, ich meine, ich kann es jetzt nicht genau beziffern in Prozenten unserer Arbeitszeit, aber es ist schon sehr dominant dessen, was wir diese Studie im Einsatz haben. Also ich würde einmal behaupten, also es gibt wenige Tage, wo wir der Studie zumindest nie aufdrehen, dass irgendjemand von uns, also wir sind in Summe jetzt zu viert mittlerweile, dass niemand von uns der Studie braucht, das kommt sehr selten vor.
Das ist klasse, das freut mich. Also ich höre es jetzt wirklich zum ersten Mal und ich bin echt baff, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr das so viel einsetzen würdet. Also ich kenne es von vielen Kunden, die halt hauptsächlich im Trainingsbereich sind und die sich zum gewissen Teil aus der Präsenzveranstaltung verabschiedet haben, im Sinne von halt überwiegend online arbeiten und Präsenz dann nur noch für Premium, im Sinne von vielleicht noch Termine zur Vertiefung oder Themen, die online nicht gehen. Aber ihr seid ja, euer Teil ist ja hauptsächlich beratend, immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt bei dem, was ihr
ja,
jetzt
nicht
anbietet.
Nicht nur, also im Consulting-Bereich ja, aber wie gesagt, wir haben auch einen gewissen Schulungsbereich, wo wir halt von diversen Anbietern halt auch eingeladen werden, unsere Keynotes, unsere Vorträge digital abzuhalten. Und dann ist natürlich immer die Frage, geht man in eine professionelle Studie oder geht man zu denen hin oder sonstiges? Aber dahingehend sind wir jetzt mittlerweile schon relativ scharf, dass wir es, also wie gesagt, abgesehen von Ausnahmefällen, immer in unseren eigenen Studien, in unseren eigenen Räumlichkeiten machen. Hängt natürlich auch damit zusammen, und das traue ich mich jetzt einmal sicher sagen, dass wir von der Qualität her damals sicher nicht abstinken, sondern eher im Gegenteil, das sehr positiv wirkt, auch im Vergleich zu professionellen Seminaranbietern beziehungsweise auch Bildungshäusern, die sich auch diesem Digitalisierungsthema verschrieben haben. Aber nur vom Equipment her beziehungsweise von dem Setup sind wir da sicher vorn dabei. Plus den Zusatz ist natürlich auch, dass wir dieses ganze Equipment gewohnt sind. Das heißt, gewohnte Sachen gehen halt dann natürlich auch viel leichter von der Hand, als wenn man da jetzt in ein fremdes System reinkommt und dort agiert. Und in Summe hat sich das auf unser Tun natürlich sehr positiv ausgewirkt. In der Vergangenheit bei gewissen Vortragsreihen war es dann halt so, du fährst halt, was weiß ich, man beginnt irgendwo oben in Hamburg und handelt sich in 5 bis 10 Tagen dann einmal irgendwo runter nach München und dann immer 10, 15, 20, vielleicht einmal 30 Leute irgendwo im Auditorium, um dann durchzugehen. Und jetzt ist halt das Angenehme, dass man das Ganze halt auch im eigenen Studio am eigenen Wohnort mehr oder weniger eben abhalten kann. Man spart sich Unmengen an Reisezeiten und zusätzlich ist man auch in der Lage, dass man durch diese Variante dann halt auch die Termine viel komprimierter macht. Das heißt, ich habe da nicht mehr 10 Vorträge, sondern halt nur mehr einen, wo ich dann halt einfach mehr zusammenfasse. Und von der ökonomischen Seite her, wenn man es dann eben so aufsetzt, kann man es ja trotzdem so auslegen, dass es links und rechts mehr oder weniger das Gleiche rauskommt.
Und es spielt in euer Grundthema Nachhaltigkeit auch wieder rein, ne? Also wenn du überlegst, das ist ja, was ich auch immer wieder als Hauptkern oder als Hauptargument anbringe. Natürlich gelebte Freiheit fast schon und Lebensqualität, weil man halt nicht mehr so viel unterwegs sein muss.
Absolut.
Und auch jetzt, gerade aktuell, das fand ich ganz interessant. Also wir erleben gerade seit 4 Wochen Explosion ist jetzt eine blöde Bezeichnung in Bezug auf die aktuellen Weltgeschehnisse, aber es ist wirklich ein unglaublicher Anstieg an Anfragen, auch von vielen Unternehmen nach solchen Studio-Setups, Unternehmen und Trainer, Coaches, Berater, die klassischen Branchen, die sowas gebrauchen können. Und Argument ist dann häufig, früher musste ich es dann eher aktiv nennen, mittlerweile kommen die Kunden von selber, die steigenden Sprit, sprich Reisekosten. Und wenn man sich das sparen kann, hat man natürlich Geld gespart. Und vor allen Dingen, alle reden von Nachhaltigkeit. Naja gut, dann kann man das in einem direkt auch machen. Ne?
Na, genau also. So ist es. Wobei man, ich glaube, wie gesagt, da bin ich insofern vielleicht noch ein bisschen oldschool-mäßig. Ich glaube, nur digital wird es mir persönlich halt schwerfallen. Natürlich kann man einen Großteil dessen machen, aber gerade in unserer Beziehung ist es für mich schon wertvoll, dass ich dich einmal live erlebt habe, in einem Raum erlebt habe, auch persönlich kennengelernt habe. Und das ist trotzdem noch ein Unterschied im Vergleich zum digitalen Bereich. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, und du hast das eher angesprochen, auch das Thema Fernwartung, wo ich am Anfang ja durchaus, wenn du dich erinnerst, ja auch skeptisch war, dass man sagt, ich meine, du sitzt jetzt gut 1100 Kilometer weg, wir haben jetzt irgendwas Wichtiges. Wie soll das funktionieren am Ende des Tages, wenn bei uns jetzt einmal die Hütte brennt? Faktum ist, es funktioniert. Und ich glaube in Zukunft, aber wie gesagt, das ist zumindest mein Zugang, wird es halt irgendwo so ein Mix aus beiden Welten sein.
Das sehe ich definitiv auch. Also ich habe, seitdem wir Webinar-Videostudios einrichten, zwei Installationen gehabt, wo wir nicht persönlich vor Ort waren. Die eine hat sehr gut funktioniert. Das ist ein Kunde, mit dem ich jetzt auch weiter in Kontakt bin und wir weitere Projekte zusammen machen. Der hat aber auch einen technischen Background. Also er ist nicht ganz unbeleckt. Und das Zweite, das ist wirklich, nein, die Hose gegangen kann man nicht sagen, aber ich hatte schon gesagt, habe so ein bisschen schlechtes Gefühl, aber Kunde wollte halt sparen und im Endeffekt ist es auch nicht günstiger geworden, weil wir echt wahnsinnig viel Zeit am Rechner verbracht haben. Einfach so dieses, wo stecke ich jetzt welches Kabel rein und so weiter und so fort. Von daher bin ich, was jetzt meine Leistung, Dienstleistung betrifft, definitiv bei dir. Man muss einen gewissen Anteil immer noch in Präsenz haben. Und natürlich auch das Zeigen. Also jetzt, wenn ich euch jetzt hätte zeigen sollen, wie ihr das Equipment, wie ihr euer Studio nutzt, über Fernwartung.
Na, vergiss es. Also wie gesagt, wir ein gewisses Grundverständnis zu dem haben wir. Also wir heißt der Kevin, also mein Partner, ich weniger. Aber ein gewisses Grundverständnis ist da, aber dieses Grundverständnis ist so weit weg von dem, was wir da benötigen würden. Also ich glaube, das wäre für alle Beteiligten eine Katastrophe. Wir auf unserer Seite wären unzufrieden, weil das ewig lang dauert und nicht funktioniert, weil wir es einfach nicht zusammenbringen. Du auf der anderen Seite kannst über 1000 Kilometer über irgendein, was weiß ich, von mir als Videolink oder was auch immer, eine Fernwartung oder eine Fernanalyse machen, ohne dass du das wirklich siehst. Also da kann de facto nichts Gescheites rauskommen.
Ja,
also kann ich wirklich nur jeden das wärmstens empfehlen. Also wenn man schon wirklich das Geld in die Hand nimmt und sich im Bezug auf die Digitalisierung verbessern will, den nächsten Schritt einzugehen, dann zahlt sich das auf alle Fälle aus, das jetzt wirklich dann all in zu nehmen. Und ich bin absolut deiner Meinung, dass man am Ende des Tages, glaube ich, zumindest beim einigermaßen so ein Grundverständnis im Bereich der Technik hat, wie ich, sicher billiger fährt, wenn man das All-In-Paket nimmt, als wenn man sich im Vordergrund vielleicht ein paar Euro spart, die man dann eben durch Opportunitätskosten, also sprich meine eigene Zeit, deine Zeit im Hintergang erst wieder raufgerechnet bekommt. Also das ist vergebene Liebesmühe.
Definitiv, kann ich absolut nachvollziehen.
Also wie gesagt, allein mit deiner Einkaufsliste. Also wie gesagt, wenn du mir die schickst, ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten 2030 noch kein Studio. Also ja. Das würde sich nicht auskennen.
Das kann ich nur bestätigen. Das ist genauso eine Erfahrung, die ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Gut, bei euch ging es jetzt dadurch nicht anders, weil es wirklich durch, auch trotz EU, aufgrund der Landesgrenze mit Garantien und vor allem Lieferzeiten schwierig geworden wäre. Aber ansonsten bin ich mittlerweile auch so an einem Punkt, wo ich auch wenn ich letztendlich haften muss dafür, logisch, ich mittlerweile im Team natürlich, dass wir den Einkauf machen, weil wir haben jetzt auch zweimal Situationen gehabt, dann waren die Lieferungen nicht da oder es war einfach Equipment vor Ort nicht in Ordnung. Der berühmte DAO, Dead oder DOA, Dead on Arrival. Und dann stehst du da, der Tag ist geplant oder die zwei Tage für die Installation und irgendein Teil ist kaputt, funktioniert nicht. Da haben wir ja Glück gehabt bei euch, da war ja gar nichts, hat ja alles funktioniert. Ich glaube, ein, zwei Käbelchen hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung, die wir noch brauchten.
Ja, Gott, das war harmlos.
Ja.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da irgendwas gewesen wäre.
Wir haben, glaube ich, noch spontan umkonzipiert irgendwie, dass wir den Monitor an die Wand gehangen haben und solche Sachen. Die passieren halt, wenn man den Raum vorher nicht sieht, spontan vor Ort. Aber es ist dann schon ärgerlich, wenn Sachen nicht funktionieren oder nicht da sind. Und deshalb mittlerweile sind wir so weit, dass wir das nur noch so machen. Wir kaufen ein früh genug, bauen das komplette Setup bei uns hier auf, testen alles durch, checken auch natürlich in einem ab, ist alles da und packen es wieder ein und fahren dann zum Kunden. So ist halt gewährleistet, dass man mit maximaler Zeitersparnis dann vor Ort halt arbeiten kann. Und am Ende auch noch der entsprechende Zeitplan so stimmt, dass genügend Platz ist für die Schulung und so. Das ist nicht das Wichtigste am Ende. Was nützt es dir, wenn alles läuft? Aber du hast noch nicht bedient.
Sich nicht auskennt. Ja. Definitiv. Das ist definitiv. Und wie gesagt, es hat auch dann funktioniert. Also das als Feedback auch an dich. Also das war für uns zumindest von der Funktionsweise her noch diese 1,5-2 Tage abgeschlossen. Also insofern abgeschlossen, dass wir es verwenden haben können. Natürlich, wenn du dich erinnerst, haben wir die eine oder andere Frage im Nachgang noch gehabt, das ist klar. Und das auch ein Dankeschön an dich im Nachgang, dass du uns da auch unterstützt hast. Also nicht so quasi jetzt die Rechnung geschrieben und das war's jetzt, sondern da habe ich schon auch das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, wenn da irgendwas offen ist oder was auch immer, dass man dann wirklich auch bei dir durchkommen kann und sagen, hey Florian, wie war das jetzt mit dem und dem, kommen wir jetzt recht oder wie soll man dieses oder jenes machen? Und das, ich weiß nicht, das finde ich halt auch extrem wertschätzend uns gegenüber und dafür auch in diesem Rahmen noch einmal ein Dankeschön.
Sehr gerne, das freut mich. Was plant ihr denn jetzt zukünftig? Also bisher sagtest du Vorträge und Kundengespräche, Consulting. Welche Ideen habt ihr noch, um euer Setup zu nutzen? Oder ich sag mal im Allgemeinen das Thema Digitalisierung zu nutzen. Ihr habt angefangen, habe ich jetzt mitbekommen. Mitbekommen ist gut. Ich hatte ja euren Kollegen da ein bisschen im Bereich Tonnachbearbeitung gecoacht, genau. Dass er jetzt eigene Videos dreht. Also dass vor allen Dingen du da jetzt sehr präsent wirst im Internet. Mhm. Und das sozusagen, welche Pläne habt ihr noch? Für den Einsatz der digitalen Möglichkeiten, wie es so schön heißt, einfach mal, ja, um zu beleuchten, was es da alles gibt für die verschiedenen Möglichkeiten.
Mhm. Ja, wir sind gerade dabei, jetzt im Bereich der Finanzbildung ein neues Feld aufzurollen, haben da jetzt eine Marke mit Ecobono gegründet, wo wir jetzt eben diese ökonomische Seite mit der ökologischen Seite und dem Guten in Verbindung bringen wollen. Und unser Anspruch ist es eben, interessierten Menschen das Thema Finanzen näher zu bringen, weil da gibt es ja immer eine gewisse Blockade bei vielen, dieses Thema. Mhm. Gerade in Zeiten der großen Inflationszahlen, wie wir gegenwärtig erleben, hat man durchaus Angst, das Geld zu verlieren. Und da weiß man nicht, wie kann man damit wirklich umgehen. Durch das, dass wir jetzt doch über 20 Jahre, also ich zumindest über 20 Jahre Infomanagement Erfahrung hatte, ein Milliardenportfolio verantwortet habe, kann ich das jetzt schon relativ gut einschätzen. Und mein Zugang ist es eben, dass man eben neben diesem Finanzwissen auch das Thema Nachhaltigkeit mittransportiert. Und da geht es vor allem darum, dass man sich, dass wir den Menschen zeigen, wie sie ihre persönlichen Werte, ihre persönlichen Interesse auch in der Finanzgebarung eben einsetzen können, eben ein nachhaltiges Portfolio aufsetzen, ohne, und das ist natürlich auch wichtig, und da spricht der Fondsmanager aus mir, ohne dass man jetzt wirklich einen ökonomischen Nachteil davon hat. Und das ist auch noch für sich ein großes Projekt, das wir hier planen. Da sind wir jetzt doch schon, ich glaube 6 Monate an diesem Projekt dran. Und ja, werden jetzt da irgendwann in Q2 diesbezüglich online gehen und dann mal schauen, was passiert.
Das heißt, für mich jetzt, wenn ich dran teilnehmen wollte, ist, ihr bietet das als Online-Schulung, als Online-Kurs, basierend auf Videos an.
Genau so ist es. Und unser Werteversprechen ist halt, dass du am Ende des Tages deine Finanzen insofern im Griff hast, dass du einen Überblick hast, was gibt es. Und vor allem, wir haben jetzt keine klassische Finanzberatung, was wir hier in diesem Fall anbieten, sind auch dementsprechend komplett unabhängig, sondern du wirst damit in der Lage sein, auch deinem Finanzexperten, deinem Finanzberater entsprechende Fragen zu stellen, kritische Stellen herauszufiltern und ja, dementsprechend auch deine eigenen Finanzen gut im Griff zu haben. Und in Bezug auf Reputation, wir haben in den letzten 6 Monaten auch in diesem Studio, ich glaube so 1400, 1500 Finanzberater geschult im Bereich der Nachhaltigkeit. Da kommt ja gerade von der regulativen Seite her viel auf uns zu. Also ab August 2022 müssen eben Banker beziehungsweise auch Finanzberater ihre Kunden auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit beraten. Zumindest das einmal abfragen von der Kundenseite her. Und insofern war eines unserer Aufgaben in den letzten Monaten auch eben diese Berater in Bezug auf das Thema nachhaltig zu schulen. Aber mir ist es trotzdem ein Anliegen, auch im privaten Bereich, dass man dieses Wissen dann auch irgendwo, was wir da haben, auch an den Endkunden, an den Privaten mitvermitteln können. Weil, wie gesagt, unser Ansatz ist halt, wir wollen einerseits irgendwas schon verändern. Ich glaube auch, dass das Geld irgendwo die Welt regiert. Und wenn man die Finanzströme irgendwo in eine nachhaltige Richtung lenkt, dass man damit auch durchaus viel, viel Positives bewirken kann. Wichtig ist es aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass es eben nicht zulasten einer Rendite oder zulasten des Einzelmenschen geht, sondern am Ende des Tages will man, wenn man Geld veranlagt, ja durchaus auch Geld verdienen, also sprich eine Rendite machen. Und das muss man halt auch irgendwo im Einklang bringen.
Spannendes Thema. Und ich glaube, gerade im deutschsprachigen, insbesondere im deutschen Raum, ein Thema, was die meisten sich nicht vorstellen können. Weil ich bin jetzt, was Finanzen betrifft, nicht annähernd so weit wie du natürlich. Ich weiß, 3 meiner Brüder interessieren sich, 2 auch beruflich für Finanzen und Aktien. Und die ziehen völlig an mir vorbei, sage ich ganz ehrlich. Ich habe selber mit meiner Frau schon einige Fortbildungen in dem Bereich gemacht und würde nie behaupten, dass ich selbstständig irgendwelche Fonds verwalten kann oder sonst was. Aber wenn ich schaue, unseren Bekannten und auch selbst Freundeskreis, da ist diesbezüglich noch gar kein Wissen vorhanden. Also, weil in Deutschland habe ich das Gefühl, ist einfach eine gewisse Grundhaltung, so über Geld spricht man nicht. Ne? Genau, viel so Geld ist verdienen ist negativ. Böse. Wer viel Geld hat, ne, der hat den anderen Leuten das Geld weggenommen. Geld ist schlecht, Geld verdirbt den Charakter. Das sind die ganzen klassischen Dinger. und da finde ich es total spannend. Eine Sache, wo du eben sagtest, dieses Wissen halt auch an den Privatmann zu bringen, das fand ich total interessant. Mein Bruder, der ist im Bereich Immobilienfinanzierung tätig als freier Berater, und der sagt, das Interessante ist, dass die recht jungen Generationen unter 30 überproportional viel schon über Finanzen wissen, aber so meine Generation, ne, so 40 plus, die haben also aus seiner Erfahrung nahezu keine Ahnung von nichts, und die Älteren auch. Also scheint da doch zumindest bei den nachwachsenden Generationen ein anderes Bewusstsein sich langsam zu entwickeln.
Das stimmt,
definitiv. Das finde ich sehr spannend.
Und das ist auch interessant, das Thema Nachhaltigkeit ist gerade bei jüngeren Generationen viel stärker im Fokus als beispielsweise in unserer Generation oder vielleicht sogar bei den noch Älteren. Also man kann auch noch für sich sagen, das Thema Nachhaltigkeit beginnt dann irgendwo bei den 20-Jährigen. Und das Interesse bzw. die Wertigkeit und Wichtigkeit bei diesem Thema nimmt einfach im Laufe eines Lebens ab. Und im Endeffekt, um einen kurzen Einblick zu geben, du kannst gewisse Sachen ausschließen. Das heißt, einfach in gewisse Sachen nicht investieren. Beispielsweise, was wir jetzt auf der Agenda haben, ist eben das Russland-Thema, was du eben vorher angesprochen hast, durch die Ukraine-Invasion. Der norwegische Pensionsfonds, also der größte der Welt, mit einem Volumen aktuell von ungefähr 1,3 Billionen, also was ungefähr die Hälfte von der deutschen Wirtschaftsleistung im Jahr, nur dass man da ungefähr ein Gefühl hat, haben entschlossen, alle russischen Unternehmen und russische Staatsanleihen zu verkaufen. Und wenn es dann gewisse Nachahmer gibt, weil das ja irgendwie so ein Role Model in der Finanzwelt ist, dann kann man sich vorstellen, dass da schon am Kapitalmarkt ein gewisser Druck auf Russland ausgeübt wird, weil ich einfach nicht mehr zu meiner Kohle oder zu meinem Geld komme. Das heißt, die erste Geschichte ist einmal, ich kann mit Ausschlüsse was machen. Zweite, was ich machen kann, ich kann Gutes fördern, dass ich einfach jene Unternehmen irgendwo einmal in den Vordergrund stelle, die halt einfach sich im Sinne der Nachhaltigkeit eben besonders positiv hervorheben. Und das dritte Geschichte, was ich machen kann, was jetzt eigentlich auch schon der norwegische Pensionsfonds gemacht hat, ich kann Einfluss nehmen, indem ich sage, okay, ändere dein Verhalten, ansonsten gibt es eben die Konsequenz, dass ich meine Positionen von dir abstoße und dich dementsprechend unter Druck setze. Und im Rahmen unserer Geschichte gehen wir genau auf diese Themen ein. Was heißt das von der Performance-Seite her? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Und ich meine, die Frage aller Fragen ist natürlich auch, was heißt denn überhaupt nachhaltig? Und von welcher Seite nähere ich mich an? Komme ich jetzt von einer Seite aus dem klassischen Umweltbereich, da ist natürlich das Klimathema ganz stark in Fokus. Komme ich von irgendeinem Wertekorsett, beispielsweise von einem christlichen Wertekorsett oder sonstiger Weltanschauung, wo ich eben diese Themen habe? Und wo sind die Punkte? Und das sind alles an und für sich sehr spannende Fragen, die man auch im Rahmen seiner eigenen persönlichen Finanzgebarung einfach berücksichtigen kann und einsetzen kann. Und das ist ein Thema, was uns halt einfach antreibt.
Spannend. Und der Übergang zur persönlichen Weiterentwicklung ist dann auch nicht mehr weit. Und dann ist es interessant zu sehen, wie der Zusammenhang zwischen persönlicher Entwicklung und persönlichen Lebenserfüllung und letztendlich dann Finanzen sich dann wieder schließt, ne? Ich habe es von der anderen Seite. Ich habe das Thema Finanzen bewusst kennengelernt durch meine persönliche Weiterentwicklung und diverse Seminare in der Richtung, wie wichtig das Thema ist. Von daher spannend, mal quasi den Bogen von der anderen Seite zu sehen.
Wie gesagt, ich komme wieder komplett von der anderen Seite. Ich habe mich auch rund um meinen 40er intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und ich habe da an und für sich zumindest in meinem Umfeld wenig gefunden, was mich wirklich massiv angesprochen und abgeholt hat. Weil gibt's dann, ich formuliere es jetzt einmal relativ platt, viele Gurus, die mir weiß machen, versucht haben, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und sag, leb so und so und so und du bist glücklich. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, du hast ja eigentlich keine Ahnung, wie mein Leben ausschaut. Also wie kannst du mir jetzt sagen, nur weil etwas für dich funktioniert, dass das auch für mich funktionieren muss. Und ich habe mein Leben dann einfach einmal, nachdem ich da nichts gefunden habe und ein bisschen ein methodischer Mensch bin, einmal gesehen wie einen Aktienmarkt oder einen Aktienfonds. Das heißt, mein Leben ist quasi der Gesamtmarkt. Und dann habe ich mir überlegt, auf welchen Lebensbereichen baue ich meinen Gesamtmarkt aus. Also im Aktienbereich ist es, wie performt oder welche Performance macht Amerika, Europa oder vielleicht Asien. Und bei mir ist es halt dann in meinem persönlichen Lebensbereich, wie schaue ich im Job aus, wie schaue ich in der Gesundheit aus, wie schaue ich im Finanzbereich aus, wie schaue ich im Freundeskreis und in der Partnerschaft aus. Und im dritten Schritt habe ich mir überlegt, also als Einzelaktie, welche Rolle will ich in den einzelnen Lebensbereichen, die für mich von Relevanz sind, überhaupt einnehmen, beziehungsweise wie kann ich denn meinen Beitrag dazu leisten, damit ich diese Rolle einnehme? Ich habe zum Beispiel zwei Kinder und mir ist es wichtig, jetzt als Vater gewisse Präsenz zu sein und ein guter Vater zu sein. Guter Vater will wahrscheinlich jeder Vater sein, das unterstelle ich jetzt einfach einmal. Aber da müsste ich mir zumindest die Frage stellen, was heißt denn für mich überhaupt ein guter Vater? Was muss der tun? Und für mich, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mein subjektiver Zugang, heißt es, ein guter Vater muss halt gewisserweise Zeit mit seinen Kindern verbringen, aber Zeit mit seinen Kindern so verbringen, dass er jetzt nicht zusammen am Mobiltelefon sitzt und jeder seine Social-Media-Accounts checkt, sondern irgendwo aktiv etwas miteinander unternimmt. Und insofern habe ich für mich selbst das Ziel gesetzt, dass ich eben zweimal in der Woche gewisse so für mich Primetime mit meinen Kindern, also jeweils einzeln verbringe, und das kann ich messen. Und die Messung erfolgt dann quasi von unten nach oben, dass ich mir überlege, okay, habe ich alle meine Subkategorien erreicht, damit ich meine einzelnen Lebensbereiche erfüllt habe, und am Ende des Tages steht dann mein Leben oder mein Gesamtindex. Und dieses Konzept habe ich halt für mich selbst in dieser AIMS-Methode entwickelt, dass man gesagt hat, man geht einfach um die Methode, das eigene Leben messbar zu machen, und zwar so messbar zu machen, wie ich glaube, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und das ist ja komplett unterschiedlich für jede Person. Und das dann in Korrelation zu setzen, also in Verbindung zu setzen mit dem Thema persönlichen Lebensglück, weil das hängt ja dann auch immer davon aus. Weil du glaubst irgendwas, also zumindest bei mir war es so, du glaubst irgendeine Rolle erfüllen zu wollen. Um diese Rolle zu erfüllen, musst du irgendwas machen. Nur im echten Leben tust du es nie. Und da muss man sich entweder mal die Frage stellen, ja, warum habe ich dieses Lebensziel oder dieses vermeintliche Lebensziel überhaupt? Ist das wirklich mein Ziel oder nicht? Und das hat ein gewisses Selbststeuerungsinstrumentarium, wo man schon draufkommt, dass man viele Ziele irgendwo zwar vermeintlich am Wertekorsett hat, die aber eigentlich gar nicht meine Ziele sind. Und das ist halt irgendwo definitiv so ein sehr spannender Prozess, in dem man sich dort bewegt. Aber wie gesagt, insofern komme ich da wirklich extrem von der Finanzseite her.
Ja, aber es ist spannend, weil ich meine, gut, bei dem Thema Ziel, ne, Ziel und Erfolge sind nur dann Ziel und Erfolge, wenn sie messbar sind. Also da genau, sind wir so auch wieder bei dem Thema. Ne? Also ich meine, ich bin da absolut bei dir. Ich hatte das Glück bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Thema persönliche Weiterentwicklung, dass diejenigen, von denen ich mir Inspiration geholt habe, halt nicht sagten, lebt dein Leben so oder so. Beziehungsweise ich habe es nicht so aufgefasst. Das finde ich nämlich auch völlig daneben. Das fand ich immer auch schon in meiner eigenen langjährigen Lehrtätigkeit völlig unpassend, den Leuten zu sagen, so und so musst du das machen, sondern eher die Fragen stellen, wie hättest du es gerne, und dann Wege zeigen, wie du da hinkommen kannst. Oh. Und ich bin absolut bei dir, dieses Thema zu sagen, stell dir irgendein Ziel vor und dann kommt das schon, bringt dir nicht viel, wenn du nicht misst, ob du deine Milestones bis dahin erreicht hast, weil ein Ziel ohne messbare Erfolge ist ja kein Ziel.
Na, absolut, vollkommen richtig. Und wie gesagt, was mir jetzt schwer fällt oder was halt extrem schwer zu beantworten war, und ich habe da immer dieses typische Sterbebett im Fokus, dass du irgendwann einmal da liegst und überlegst, passt das jetzt eigentlich, wie ich mein Leben gelebt habe, oder eben auch nicht?
Definitiv.
Und das ist ja auch noch für sich relativ schwer zu beantworten aus der Hüfte raus. Also einfach so, ist jetzt mein Leben wirklich gut oder eben auch nicht? Und insofern hat mir einfach ein gewisses Messinstrument gefehlt, mein Leben einfach ganzheitlich zu beurteilen. Weil ich bin ja oft in die Falle getappt und sage, mein Leben ist jetzt super, weil, weiß nicht, Ereignis XY gut war. Das ist aber nur ein Mickey-Maus-Teil meines gesamten Lebens. Aber im Umkehrschluss ist nicht mein komplettes Leben schlecht, nur weil jetzt irgendwas beispielsweise im Job schief läuft.
Ja.
Und da ist es auch noch für sich schwer, da dann Überblick zu bekommen. Und das ist auch noch für sich etwas, was wir im Finanzbereich einfach lernen. Es gibt weltweit ja um die 50.000 Aktien. Und dann ist natürlich die Frage, ja, welche nimmst du denn jetzt? Da musst du irgendeine Systematik haben, um das eben auszuwählen. Und ähnlich sehe ich es für mich in meinem Leben. Ich habe unterschiedlichste Rollen, unterschiedlichste Lebensmodelle, unterschiedlichste Funktionen und Aufgaben. Und irgendwie muss ich das zu einem Großen und Ganzen zusammenführen, um da überhaupt dann einen Überblick zu haben, wie es wirklich läuft, um das auch gezielt steuern zu können.
Spannend. Vor allen Dingen mit Bewusstheit rangehen. Ne? Also die meisten Menschen leben ihr Leben doch unbewusst.
Genau.
Das ist mir bis vor einiger Zeit auch passiert. Man ackert, macht und tut und überlegt gar nicht darüber, was möchte ich, wo möchte ich hin, und was ist überhaupt der Sinn und das Ziel meines Lebens.
Jetzt sind wir spannend. Weit vom Finanzbereich weg.
Ich dachte, ja, da können wir auch stundenlang drüber reden. Da haben wir, glaube ich, beide auf völlig unterschiedliche Art ähnliche Erfahrungen gemacht, welche Fragen sich dann im Leben irgendwann stellen. Und witzig ist dann, wie die Sachen irgendwie zusammenspielen. Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt seit einigen Monaten so, dass ich mich immer mehr fokussiere, immer mehr auf das eine Thema, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ich biete immer noch unser Mentoring, oder wir bieten es an, Joanna, meine Frau ist ja mit dabei, unser Online-Mentoring-Programm, wo wir halt Trainer, Coaches, Berater über 3 Monate unterstützen, sich selber so ein Studio einzurichten. Aber wenn du es über 3 Monate machst, geht's halt auch. Ne? Und nicht jetzt so, wenn es schnell fertig sein soll. Also das läuft wirklich so, die bekommen von uns Einkaufslisten und bauen sich das selber zusammen, bauen in Anführungsstrichen nach Anleitung. Aber die kriegen halt auch ganz viel zusätzliche Informationen, dass sie es machen können. Mhm. Das biete ich weiterhin noch an unter dem Label Webinar-Profi, aber ich habe gemerkt, dass für mich persönlich auch das Thema, dieses Thema Studio konzipieren, Studios bauen, wobei ich immer weniger im aktiven Bauen drin bin, schon, ich sag mal, das Brain der ganzen Sache, aber immer weniger wirklich vor Ort dann auch Kabel ziehe, weil ich so viele andere Dinge parallel noch mache, dass das so mein Thema ist und was ganz spannend ist, seitdem ich mich darauf fokussiere, wobei das Bauen, wie gesagt, noch gar nicht das viel Spannendere ist, was ich dann gemerkt habe, durch dieses bewusst sich hinsetzen und konzentrieren, was möchtest du wirklich machen, dass ich herausgefunden habe, dass noch davor das Thema beraten und Möglichkeiten aufzeigen und Menschen begeistern, dass das mein Thema ist. Noch gar nicht mal als Verkaufen würde ich es bezeichnen, es passiert von selber. Aber wenn ich erlebe, in wie vielen Unternehmen noch überhaupt keine Vorstellung ist, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Also wenn auch dir jetzt vor 3 Jahren jemand gesagt hätte, du würdest eines Tages komplett online, digital Menschen im weitesten Sinne schulen und beraten, hättest du wahrscheinlich auch erstmal den Kopf geschüttelt.
Definitiv,
und nicht, ja, unbestritten. Nicht dran gedacht, dass das möglich ist.
Na, unvorstellbar. Und muss auch ehrlich gesagt sagen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil es ja noch relativ ungeschickt. Das hat man eben durch Corona gelernt, dass es ja doch anders geht. Und auch ja, mit den ganzen Systemen. Es ist ja nicht so, dass das erst erfunden worden wäre im Jahr 2020. Das gibt es ja schon viel länger. Aber das war von unserer Mentalität her gerade in Europa, ja, irgendeine Spinnerei, was irgendein Technikfreak irgendwo macht. Und das war es aber auch schon. Das war einfach unvorstellbar. Und definitiv, mittlerweile ist es aber schon irgendwo im Mainstream angekommen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man jetzt dort nicht professionell aufgestellt ist, dass es definitiv nicht zum Wohle des Unternehmens ist oder auch zur Person. Also du musst mit den Dingen heute einfach umgehen können. Vor 3 Jahren bin ich ganz gut ohne Zoom und MS Teams und wie sie alle heißen ausgekommen. Mittlerweile wären wir nicht mehr überlebensfähig.
Absolut. Und vor allen Dingen, es bieten sich noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die im ersten Moment nicht annähernd bewusst sind. Also der klassische Einsatz ist ja, statt jetzt Beratungsgespräch vor Ort oder Verkaufsgespräch vor Ort, machen wir das Ganze online. Und dann ist es ja eigentlich nur eine Transformation, etwas Bestehendes zu digitalisieren. Aber der Witz ist dabei, das werdet ihr bestimmt auch noch erleben, mit den Möglichkeiten und Erfahrungen, die man gemacht hat, ganz neue Dinge aufzumachen. Also ich habe gestern mit einem Coach, der schon seit 30 Jahren im Business ist, sehr, sehr erfolgreich, wirklich große Konzernvorstände und, also absolut mit allen Wassern gewaschen. Und der halt über Zoom natürlich auch mittlerweile ganz viele seiner Coachings macht. Dem habe ich gestern, obwohl wir uns schon seit 3 Jahren kennen und er auch eigentlich weiß, was wir machen, zum ersten Mal unser Studio vorgeführt, was noch ein bisschen größer ist, im Anführungsstrichen, also umfangreicher als bei euch, weil es natürlich auch Präsentation und Zeigen von Möglichkeiten ist. Und er saß da wirklich mit offenem Mund. Am Vorher sagte er mir, ja, ich weiß, was man machen kann, Beratungsgespräche und. Dann habe ich, der Termin war 1/2 Stunde, wir haben 1,5 gebraucht am Ende, weil er sagt er auch, hätte sich das niemals vorstellen können, was möglich ist. Wie du schon sagst, weil vorher war dieses, ja, man macht das mit der Webcam und so, um halt ein Gespräch digital durchzuführen.
Genau.
Aber was mit einem kreativen Background alles noch möglich ist darüber hinaus, und das habe ich ihm gestern auch gesagt, du, das ist nichts Neues. Das haben meine Frau und ich vor 10 Jahren schon, damals war die Technik bedeutend teurer, das ist nämlich auch noch ein Punkt. Das haben wir vor 10 Jahren schon gemacht, als wir zusammen mit einer Partnerfirma halt für Großkonzerne Trainings digitalisiert haben. Da haben wir schon die Möglichkeiten, Medien, multimediale Produktionen zu machen, parallel Livestream und. Sowas gab es damals auch schon. Die Technik war teurer, definitiv. Aber die Ideen gab es schon, halt nur, ich sag mal, in einer Nerd-Szene.
Genau.
Und jetzt ist das Bewusstsein viel größer.
Ja, und da muss halt umgehen lernen auch damit, das glaube ich schon. Also ich glaube, du musst das halt ein paar Mal anwenden und dann geht's und dann hat man schon große Vorteile. Aber noch irgendwann mal zumindest meinen ersten Schritt drüber gehen. Also ich kann mich schon erinnern, ich habe zum Beispiel bei uns bei der Universität einmal meinen ersten Online-Vortrag gehalten, also mit einem normalen, überschaubaren Auditorium, allerdings mit dem Nichtwissen, den Bildschirm einschalten zu lassen, was ich jetzt mittlerweile immer mache. mit dem Problem, dass das ein 6-Stunden-Vortrag war über ein relativ trockenes Thema und ich habe mir eigentlich in die Kamera rein meine eigenen Geschichten erzählt, ohne irgendeine Resonanz zu bekommen. Und das war emotional dann schon richtig herausfordernd und aus meiner Sicht halt, also für mich zumindest der klassische Anfängerfehler, weil wenn es eine kleine überschaubare Gruppe hat, dann muss ich halt irgendwie in Interaktion mit ihnen treten und dort gibt es dann eben genau diese Möglichkeiten, die eben du eben angesprochen hast.
Ja. Und da sind wir trotzdem auch wieder bei der Videokonferenz eigentlich. Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz viele Sachen. Also
absolut, genau.
Ich fand es auch ganz spannend. Ich habe gestern mit dem CEO eines bekannten Büro- und Raumausstattungsunternehmens gesprochen. Und da ging es auch um Einrichtung eines eigenen Studios in den Räumlichkeiten des Headquarters. Und er sagt, ja, sie würden gerne so ein Live-Talk machen, so einmal im Monat oder alle zwei Wochen so ein Webinar. Und dann meinte ich nebenbei, ja, klasse, ist doch perfekt. Dann könnte das auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook streamen. Ja. Da war erstmal Pause. Wie jetzt? Ja, klar, das machst du alles in einem. Also du streamst gleichzeitig auf alle Plattformen zu festen Zeiten. Dann können aus allen Plattformen die User über Chat mit dir in Interaktion treten. Du kriegst gesammelt in einem System von allen die Fragen, kannst antworten an alle. Und er war völlig platt, meinte, wie das geht. Dann sage ich, ja klar, das geht schon seit Jahren. Es ist halt noch nie genutzt worden. Also diese ganze nerdige Technik, die zum Teil ja auch aus der Gamer-Szene kommt. Also ja. Livestream von Spielen, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Aber da das halt in dieser nerdigen Szene seit Jahren gemacht wird, können wir diese Kanäle hervorragend nutzen als Marketing-Informationsinstrument. Social Selling ist ja das große Thema. Sich über die Schulter schauen lassen als Unternehmen. Eine gewisse Transparenz im Sinne von Vertrauen aufbauen. Ne? Wahnsinn. Also da kannst du so viel machen. Da sind wir ganz am Anfang. Da sind wir total in den Kinderschuhen.
Ja, und da hat man zumindest als Unternehmer halt auch noch einen gewissen Startervorteil noch.
Das
in
ist
fünf Jahren Punkt. Würde ich einmal behaupten, wahrscheinlich nicht mehr. Also da müssen wir uns schon irgendwas Neues einfallen lassen.
Das ist definitiv so. Ein Satz, den ich war letztes Jahr auf dem Seminar bei Dirk Kräuter und ein Satz, den ich nur unterschreiben kann, den ich absolut passend fand, man muss jetzt nicht unbedingt Dirk Kräuter-Fan sein, ist ja wie bei allem immer eine Frage der persönlichen Präferenzen, aber da muss ich sagen, hat er absolut recht gehabt und zwar sagte er, bei dem Thema Digitalisierung und Online-Angebote sind wir immer noch am Anfang des Goldrausches und das Geld liegt noch in Anführungsstrichen auf der Straße im Sinne von die wenigsten nutzen das, was möglich ist aktuell. Die meisten schlafen immer noch weiter, weil die letzten 20 Jahre hat es ja gut funktioniert.
Definitiv.
Und wer jetzt da nach vorne schaut, wie du schon richtig sagtest, nicht erst in 5 Jahren, der kann jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit sich massiv von Mitbewerbern absetzen. Da stichst du mit hervor. Du hast ja am Anfang auch gesagt, erste Reaktion genau. Beim Erstkontakt, wow.
Richtig, ja.
Also kann ich nur bestätigen von all meinen Kundinnen und Kunden, wenn die andere Seite das vorher noch nie gesehen hat und nicht kennt, ist immer wow. Also schönes Beispiel, wenn ich Interessenten habe, ich mache am Anfang erst ein Telefonat ganz kurz, mal abstimmen, ob es überhaupt eine Schnittmenge gibt, dann ein kurzes Infogespräch, 10 Minuten, dann gehe ich direkt in einen Zoom-Call aus dem Studio. Ich brauche 10 bis 15 Minuten, wenn der Kunde nicht völlig andere Vorstellungen hat, bis der Kunde sagt, Herr Gübster, können wir einen Termin machen? Ich würde gerne bei Ihnen das Studio bestellen. Ich muss gar nicht verkaufen, weil ich ja das zeigen kann, was im Endeffekt bei ihm dann eines Tages ist. Und die meisten haben sowas noch nie gesehen und können sich gar nicht vorstellen, selber sowas zu nutzen.
Das stimmt, genau. Und wie gesagt, der Konsument ist sicher auch in die sozialen Medien unterwegs. Also bei mir ist das gerade das LinkedIn gewesen. Ich habe vor, weiß nicht, 3 Jahren begonnen mit dem, also indem ich einfach einen Post pro Tag aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Finanzmarkt immer zur Morgenlektüre rausschicke. Und mittlerweile habe ich 25.000 Follower und weiß eigentlich gar nicht, wie das irgendwo passiert ist. Also einfach nur in dieser einfachen Methodik. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Resonanz, die man auch bekommt. Und ich werde relativ oft bei diversen Gesprächen einfach auch auf diese Posts angesprochen. Und da merkt man schon, dass es dann nicht nur Kinder bis 15 oder sonst, oder Jugendliche, muss man sagen, bis 15 oder 16 lesen, sondern auch durchaus erwachsene Geschäftsmänner, die sich mit gewissen Themen auseinandersetzen.
Ja, gerade bei LinkedIn, also da hast du ja eigentlich keine nicht geschäftlich oder kaum private Kontakte. Das ist ja der Witz bei LinkedIn im Gegensatz zu Facebook. Da ist der nächste Punkt auch, wenn du da jetzt, gut, die Zeit muss man haben und so, wie du erzählt hast, ist Zeit jetzt, glaube ich, nicht so das, was du frei vergeben kannst, mal eben so oder möchtest noch zusätzlich. Aber ein Tipp, wenn du es noch steigern willst, wenn du da jetzt noch alle zwei Wochen ein Live-Format von einer halben Stunde einführst zu einer festen Zeit, was meinst du, was du dann auf einmal für eine Reichweite bekommst, wenn die dann die Kontakte, die du hast, mit dir selber in Interaktion treten können, weil sie dir Fragen stellen? Also die Sichtbarkeit über LinkedIn Live in einem vernünftigen Format und vor allen Dingen in vernünftiger Qualität. Es wird gerade sehr viel gemacht in der Richtung, also immer noch nicht annähernd so viel wie möglich wäre. Aber der überwiegende Teil derer, die bei LinkedIn Live sind, hat einfach auch genau die gleiche Video- und Tonqualität, wie man es von 99% der Webinare kennt. Mhm. Von daher, da kann man auch noch richtig auffallen, definitiv.
Ich glaube, da werden wir uns noch mal unterhalten, wie wir das gescheit aufsetzen.
Wieder was Neues. Ja, Josef, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Total spannend, wie wir den Bogen von Technik, Online-Arbeiten über Finanzen, persönliche Weiterentwicklung hin zu Social Media geschafft haben.
Wird nur ein Arbeitstitel-Problem, oder, von unserem Podcast?
Ich habe doch keine Ahnung.
Das war sehr angenehm.
Lustige Themenreise von A bis Z.
Definitiv.
Ja, ich danke dir für deine Zeit, die, wie ich ja jetzt wieder mal gehört habe, doch äußerst knapp bemessen ist. Und freue mich auf ein Wiederhören und natürlich auch Wiedersehen.
Ja, vielen
Dank. Und wünsche
Dank.
Dir auch, ganz, auch ganz viel Erfolg.
Für dich und beste Grüße an Joanna.
Werde ich ausrichten. Vielen Dank und viel Erfolg. Und ja, an alle, die jetzt zuhören, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung, natürlich auch über Verlinkung und Weiterempfehlung. Und wenn wir uns das nächste Mal wieder hören in einer meiner nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.